Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 7. August 2025.
Hallo Andreas. So, du musst ja jetzt das Wochenende deines Lebens hinter dir haben, oder? Weltjugendtag, und du musst mir jetzt alles erzählen. Wie war's? Ich habe nicht so viel gelesen in der deutschen Presse. Woran das liegt, können wir noch besprechen. Aber erstmal will ich von dir wissen, wie war's?
Also erstmal, es war nicht der Weltjugendtag. Es war das Jubiläum der Jugendlichen.
Ja, das haben wir schon mehrfach besprochen.
Gut. Mehr oder weniger war es das Gleiche.
Aber du hast irgendwann letztes Mal gesagt, man kann auch Weltjugendtag sagen.
Ja, ist okay. Alles gut. Ganz ehrlich, ich habe ganz viel geheult.
Was?
Peinlich, oder?
Ja, nein, überhaupt peinlich. Nicht.
Doch,
ist super.
Peinlich.
Männer dürfen genauso weinen.
Nee, Männer heulen nicht. Also,
doch, bitte.
Also das war, weißt du, es fällt mir sehr schwer, eigentlich darüber zu sprechen, weil im Sommer 2000, also vor 25 Jahren, waren 2 Millionen junge Menschen nach Rom gekommen, im August 2000. Und Johannes Paul II. War sehr schwer krank durch die Parkinson-Krankheit. Er war 80, also er war sehr alter Mann, ein Greis. Und natürlich haben wir im Vatikan gedacht, wie soll das bitte gehen? Ja. Der kann kaum mehr gehen. Er hat Schwierigkeiten zu sprechen. Und er muss jetzt nicht einer Sitzung beiwohnen, wo er einfach, was weiß ich, in der Ecke sitzt und nickt, sondern er muss auf eine Bühne vor 2 Millionen Menschen, und selbst Mick Jagger oder Sting oder wer auch immer hätte echt Schwierigkeiten, die zu begeistern.
Ja, und die jungen Menschen vor allem, ne?
Ganz genau, die jungen Menschen. Wie soll das ein 80-jähriger Greis? Und es gab noch ein ganz praktisches, ganz simples Problem. Die kamen aus über 150 Ländern. Selbst wenn er versuchen wollte, die zu begeistern, eigentlich in welcher Sprache? Französisch?
Stimmt.
Englisch?
Ja.
Spanisch? Kisuaeli? Ja. Das war von Anfang an. Ich habe damals gedacht, wenn die auf dieses Feld kommen, das ist am römischen Stadtrand, das heißt Tor Vergata. Mhm. Das musst du dir so vorstellen, das ist wie eine Anhöhe. Rom liegt unten in der Stadt, das liegt tiefer. Tor Vergata ist so ein Hochplateau, sehr, sehr hässlich, also staubig, Straßen, Vorstadt von Rom ist überhaupt nichts Schönes. Ein paar kaputte Pflanzen, Neubaugebiet, also es ist, du willst da nicht hin, das ist nichts Schönes. Und in diesem Sommer strömten also 2 Millionen Menschen dahin.
Ganz kurz, du warst wie alt und wie war damals dein Verhältnis zur Kirche?
Ich war damals, kann ich dir ganz genau sagen, im Jahr 2000 war ich 37. Ich war ein Fan von Johannes Paul II., aber ich war fest davon überzeugt, dass das ihn überfordern wird. Ich habe gedacht, das strömten, das dauerte Tage. Es waren ja doppelt so viele Menschen wie dieses Mal, es waren über 2 Millionen. Die strömten auf dieses Feld und gab eigentlich nur Probleme, weil die hinten standen, konnten von der Bühne überhaupt nichts mehr sehen. Es gab also nicht genug Wasser, es war sehr, sehr heiß, gab keinen Schatten. Die jungen Menschen waren schon am Nachmittag angekommen, hatten Stunden auf diesem Feld kampiert und haben dann gedacht, und ich habe gedacht, die kommen dann dahin. Und dann sehen die nach dieser langen Reise, nach dieser Schlepperei da vorne an die Hauptstadt, dann sehen die einen alten Greis irgendwo ganz weit da vorne, winzig klein.
Keine Leinwände?
Leinwände gibt's jede Menge, aber den sehen sie dann auf einer Leinwand und der sagt dann Vater Unser und dann gehen die alle wieder. Ich dachte, das wird der Flop des Jahrhunderts, weil es war auch eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Stadt Rom. Also es war definitiv der größte Gottesdienst. Also mehr als 2 Millionen Menschen, so ein Gottesdienst hat es in der Geschichte Roms noch nie gegeben, in 2000 Jahren nicht.
Wow.
Und es war auch von der Versammlungsstärke die größte Versammlung, die es in Rom je gegeben hat. Es hatte noch nie sowas gegeben. Keine Demo, hatte je 2 Millionen Menschen nach Rom gebracht. Und ich habe gedacht, das wird der Flop des Jahrhunderts. Wie kann man so dumm sein? Diese vielen jungen Menschen. Und weißt du, es war auch so spannend, weil der Papst hatte nur eine Chance, eine einzige Chance. Er musste an dem Abend, wenn die jungen Menschen dort sind, performen. Das war seine einzige Chance. Weil nach dieser Ankunft des Papstes auf der Bühne war eine Stunde nix. Und danach begann die sozusagen die Anbetung der Eucharistie. Das ist ein sehr feierlicher Moment. Da konnte er nicht mehr performen. Da musste er nur noch still sein und beten. Hm. Am nächsten Tag hatte er auch keine Chance mehr, weil da war der Gottesdienst. Da konnte er auch nicht mehr auf die Jugendlichen eingehen, weil es war ein Gottesdienst. Da musste er sagen, ich bin der Papst. Das hier ist aus unserer Sicht eine sehr sakrale, fromme Geschichte. Bitte, ich will hier keine Party. Also um die zu erreichen, hatte er nur eine Chance. Er hatte nur den Abend. Es musste an diesem Abend klappen.
Okay, du standst wo?
Ich stand auf der Pressetribüne, die war in dieser Hitze, das war so groß, also 2 Millionen Menschen sind so viele, dass ich weiß, du bist wahrscheinlich schon in einem Fußball, ich weiß, ja. Schon, die kann man sich auch nicht mehr vorstellen, man kann in einem Fußballstadion, du hast bestimmt schon mal 60.000 Menschen erlebt, ja. 80.000 Menschen erlebt, bei einer ganz großen Demo auch mal 100.000, aber 2 Millionen sind 20 mal 100.000, also das war eine Ebene.
Wahnsinn.
Es war irre. Und ich dachte, jetzt wird's wirklich peinlich. Da kommt dieser Tatterkreis und diese jungen Menschen werden sagen, wieso haben wir diese ganzen Anstrengungen, um dann nochmal mehr zu kommen. An diesem Abend fängt der Chor an zu singen. Das war ihr Job. Jesus Christ, you are my life. Das war ihre Hymne. Das kannten die jungen Leute auch. Die haben auch mitgesungen. Das war auch okay. Aber weißt du, da singt halt ein Chor. Und dann kam dieser alte Mann auf die Bühne. Und dann passiert...
Du bist schon wieder ganz gerührt. Ja, das sehen jetzt unsere Hörer nicht, aber ich sehe es. Ja.
Dann passierte etwas, das finde ich bis heute magisch. Mhm. Es war... Ich würde wirklich sagen, es war für mich einer der magischsten Momente meines ganzen Lebens. Wow. Weil dieser alte Mann, der rockte auf einmal mit einer Lebensfreude los, das in einem Augenblick auf diese 2 Millionen Menschen übersprang. Also ja, etwas, was unmöglich ist.
Aber wie rockte er denn los? Das musst du mir genau erklären.
Die hatten ihm einen Strukturen dahingestellt. Mhm. Und ich hatte erwartet, er setzt sich jetzt auf diesen Thron, faltet seine Hände und sagt irgendwas Salbungsvolles. Stattdessen stemmte der sich hoch, sprang, also für einen 80-Jährigen regelrecht auf, winkte mit den Händen und schrockte die ganze Zeit. Und das machte ihm selber so einen Spaß.
Also du meinst, er tanzte quasi zu der Musik, oder wie?
Genau, und die jungen Leute, die merkten auf einmal, da passierte was völlig anderes, als sie erwartet hatten. Der rief dann auf einmal: Ihr müsst Krach machen. Ihr müsst so viel Krach machen, dass man die unten hört.
In Rom meint er damit.
Lass einmal mal kurz seine Stimme hören von damals.
C'è un proverbio in polacco.
Er sagt, es gibt ein Spruch auf Polnisch. Wenn ihr mit jungen Menschen zusammen seid, werdet ihr selber wieder jung.
Se tu.
Wenn du mit den jungen Menschen lebst, dann wirst du wieder jung. So, jetzt werde ich selber wieder jung. Jetzt grüße ich noch mal alle, die, vor allem die, die da ganz hinten stehen, die können mich ja gar nicht sehen. Euch grüße ich ganz besonders. Wenn ihr mich nicht sehen könnt, dann könnt ihr mich jetzt wenigstens hören. Seid laut, dann könnt ihr mich hören. Seid so laut, dass Rom uns hören kann. Jesus Christ, you are my life, you are my life, Halleluja. Naja, weißt du,
ja, was uns unsere Hörer nicht sehen konnten. Erstmal kamen dir die Tränen, dann kamen mir gleich die Tränen, weil dir die Tränen kamen. Und dann hast du noch mitgesungen. Also jetzt geht überhaupt nichts mehr hier. Wir müssen jetzt hier irgendwie weitermachen, Andreas.
Ja, also weißt du, ja, und das war so schön und das war so magisch. Das waren so viele Leute, das war so... Weißt du, ich habe in diesen ganzen letzten Tagen, ja, du ja wahrscheinlich auch, also wenn du die Nachrichten anmachst, du hörst diese ganzen Kriege und du siehst diese schrecklichen Menschen, die sich gegenseitig umbringen und dieses unglaubliche Leid in der Welt. Und dieser Moment damals, dass es auch anders geht, dass 2 Millionen Menschen, also nicht 2 oder 3 oder 30, oder dass 2 Millionen Menschen so eine zusammen singen und eigentlich nur sagen, wir wollen eine friedliche, bessere Welt.
Ja. Das wollen wir doch alle. Ja.
Genau, und dass das wirklich geht, dass man das auch mal zeigen kann, dass eine Kirche sagen kann, wir sammeln jetzt mal Menschen guten Willens und wir wollen, dass es ganz viele sind und dass die zeigen, wir wollen eine andere, bessere Welt. Und dieser Papst war in diesem Abend, wie soll ich das sagen, wie von einer anderen Welt. Und was ich unglaublich fand, ist der Sekretär, ich kannte den sehr gut, Don Stanislav Tschibisch, der sagte dann später zu mir, weißt du, was das Schwierigste an diesem Abend war? Das Schwierigste war, der Papst wollte nicht mehr gehen. Er hat die ganze Zeit immer weiter gerockt und gesungen und hat da rumgemacht und hat immer wieder mit diesen jungen Menschen einen Dialog angefangen. Er hat gesagt, dann ist etwas passiert, das war Zufall. Da konnte er nichts für. Aber das ist natürlich im Gedächtnis von uns allen geblieben, die damals dabei gewesen sind. Ein junger Mann schaffte es, über die Absprengung der Polizei zu springen. Das ist Alarmstufe Rot der Polizei in Italien. Also wenn du dich auf einen Bundeskanzler zubewegst, ist ja klar. Wenn du dich auf einen Papst zubewegst, kannst du dir auch vorstellen, Polizei, Sicherheitskontrolle. Dieser junge Mann schaffte es, über alle Absperrungen rüberzukommen, schaffte es, den beiden Leibwächtern zu entgehen und den 4 Spezialpolizisten, da gibt es so eine Spezialeinheit, die auf den Papst aufpassen, und wirft sich den Papst in den Arm. Die Polizisten hinterher wollen den schnappen und den festnehmen. Und Wojtyla nahm den so in den Arm und tätschelte den und fragte ihn dann, was hast du denn? Und dann sagte dieser junge Mann, man hörte das über das Mikrofon, ich brauche jetzt einfach mal, dass ein Papst mich tröstet.
Oh,
und dann hat Wojtyla gesagt, sie lassen den jetzt in Ruhe. Der bleibt jetzt hier bei mir, der braucht das jetzt mal, dass ein Papst ihn tröstet. Dann hat er den Arm genommen, hat auf ihn eingeredet vor 2 Millionen jungen Leuten. Und es war eine total magische Nacht. Und das hat sich dann auch getragen über diese Wochenenden, über diese Zeit, über diese Jahre. Es hat dann Organisationen gegeben, die sich gegründet haben. Und auch wir Journalisten, meine Kolleginnen und Kollegen, die damals da waren. Also uns hat dieses Ereignis mehr als jedes andere, das wir in diesen 40 Jahren Vatikan erlebt haben, zusammengeschweißt. Also um so ein Beispiel dir mal zu sagen, wenn ich sagen würde, wenn du den Namen John Fitzgerald Kennedy hörst, was fällt dir dazu ein? Dann würde ich sagen, dazu fällt mir ein, ich bin ein Berliner. Und wenn ich den Namen Johannes Paul II. Höre, was fällt dir dazu ein? Dann würde ich sagen, Tor Vergata.
Ja, okay. Wahnsinn.
Tor Vergata war
für dich richtig
in meinem Leben ein Ereignis, das so viel Mut gemacht hat, das so viel Energie hatte, das so viel Gutes hatte, dass dieser alte Mann das geschafft hat, diese jungen Menschen wie durch einen Zauber zu erreichen, das war einfach toll.
Ja, vor allem, was du schilderst, der ist ja auch, der hat ja Respekt vor den jungen Menschen. So schilderst du das. Also er hat sich nicht dahingestellt, ich bin Papst und ich bin alt und ich habe Lebenserfahrung, ihr seid da unten die Jungen und ihr müsst meine Schäflein sein, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, wirklich sozusagen, wir sind auf Augenhöhe, ich werde durch euch wieder jung.
Genau.
Und gebe euch was und ihr gebt mir aber auch was. Das finde ich schön daran.
Ja, genau. Also das, was der springende Punkt an den ganzen Weltjugendtagen war, an diesem ganz besonders, ist, dass bei aller Kritik, alle haben immer gesagt, lassen Sie das bloß keinen Weltjugendtag. Der hat gesagt, ich traue diesen jungen Menschen. Ich traue ihnen. Ich verlasse mich auf sie und ich bin sicher, ich kann mich auf sie verlassen. Und die sind unsere Zukunft. Und wenn ich sie sehe, werde ich selber wieder jung. Also das war... magisch, toll. Und ich war dann, dann ist Johannes Paul II. Gestorben. An diesem Abend, als er gestorben ist, im 2. April 2005, waren am Nachmittag noch, es war relativ kalt an dem Tag, ich weiß es noch, Römer, war ja klar, der Papst liegt im Sterben, da waren 10, 20, 30.000 Römer auf dem Platz. Und dann gegen 18, 19 Uhr, der Papst ist gegen 20 Uhr gestorben, 18, 19 Uhr waren plötzlich 300.000 junge Menschen auf dem Platz. Mhm. 400.000. Wow. Es war brechend voll. Und die waren alle still. Es war total still. Ich habe gedacht, wie können 400.000 Menschen so leise sein? Und ich weiß noch, dass wir saßen da alle. Und dann fing auf einmal einer, und man kann sich nicht vorstellen, dass man unter 400.000 Menschen eine Stimme hören kann, aber es war wirklich so. Ein Mädchen fing an zu singen. Jesus Christ, you are my life. Und dann haben wir alle angefangen zu singen.
Ja, oh Gott.
Und wir haben alle natürlich an diesen Abend an Torberg Gata gedacht. Und wir haben alle da gesungen und haben gedacht, den singen wir jetzt in den Himmel.
Ja, das habt ihr bestimmt gemacht.
Genau. Und weißt du, dann kam Benedikt. Es war von Anfang an klar, dass er das nicht kann. Das hat auch keiner von ihm erwartet. Der gute Mann hat sein ganzes Leben lang in seinem Büro gesessen und hat die Glaubenskongregation, der hatte keine pastorale Erfahrung, der kannte junge Menschen überhaupt nicht, der hat nur mit Büchern gesessen, dass da kein Funken übersprang, das war völlig klar, hat auch niemand erwartet. Danke an Franziskus. Und bei Franziskus habe ich gedacht, das ist jetzt verdammt schwierig, da anzuknüpfen, weil jetzt werden wir wieder von jemandem, der charismatisch ist, das war auch Franziskus, haben wir gedacht, wenn du jetzt sowas machst, dann stehst du in einer Tradition, das sind sehr große Stiefel. Mhm. Und ob du das packst, das ist echt schwierig. Und jetzt würde ich dir gerne noch mal kurz was vorspielen, wie der das damals gemacht hat.
Opportunidad. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
Ja, übersetz mal.
Das war in Lissabon. Mhm. Das war in Lissabon und das war auch eine sehr magische Nacht. Und diesen Satz habe ich dir vorgespielt, weil das stand in keiner Rede, das hatte keiner vorbereitet, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Also natürlich was mit dem Evangelium, aber das war kein Zitat, sondern das fiel ihm einfach ein.
Er sagt nämlich was?
Der sagte, weißt du, sagt er zu den Kindern, ich möchte euch mal was sagen. Das war im Jahr 2023 in Lissabon. Ich möchte euch mal was sagen, das ist mir gerade eingefallen. Man darf nie von oben auf jemanden herabschauen. Ja. Das wisst ihr doch alle. Sagen alle, ja, das wissen wir. Sagt er, halt, es gibt eine Ausnahme. Ein einziges Mal darf man von oben auf jemanden herabschauen. Dann sagen die jungen Leute alle, wieso das denn? Und dann sagt er, wenn man ihm wieder hilft, aufzustehen.
Mhm. Ja.
Und das fand ich ganz toll,
ja,
dass dieser alte Mann mit diesen jungen Leuten einen Dialog hatte. Wir haben auch abends gesungen, wir haben auch gesehen, der nahm diese jungen Menschen ernst.
Genau, wieder Augenhöhe.
Ja. Genau. Mhm. Der wollte sie verstehen, dass sie erreichen, aber der wollte auch klar machen, ich schätze euch, ich bin bei euch, ich mag euch. Und wir haben an der Zeit, da haben wir auch wieder Jesus Christ, You Are My Life gesungen, ist ja klar. Und das war auch also ein magischer Abend, wo ich dachte, ja, weißt du, was soll man einem jungen Menschen sagen? Also den zu belehren, das ist doch alles Quatsch. Aber diesen Satz damals, der gesagt hat, du darfst nie von jemandem auf jemanden herabschauen, es sei denn, du hilfst ihm hoch.
Super Satz.
Ja. Das fand ich ganz toll.
Ja, und vor allen Dingen, es sind ja so Zeiten ja auch bei uns gerade, auch die Politik beschwert sich doch immer über die jungen Leute, die wollen alle nicht arbeiten, sind alle keine Leistungsträger, die wollen 4 Tage Woche, es wird immer nur drum getrampelt, finde ich. Und das Abitur ist zu gut, ist jetzt wieder eine Diskussion in Deutschland, 1,0, jeder kann ja nicht sein und eigentlich können die doch alle nichts. Und das finde ich so schön, wie du mir das jetzt schilderst, dass diese beiden Päpste den jungen Menschen mit Respekt begegnen.
Das
fehlt aktuell total in der Politik, also nicht dort. Ja,
ja, du hast völlig recht. Also das war auch so ein Abend, wo ich dachte, das war einfach schön.
Magisch.
Genau, es war magisch.
Und jetzt wolltest du wieder Magie.
Ja, naja, sagen wir mal so. Bevor Torberg Gata jetzt war, habe ich mit Freunden telefoniert natürlich und die wussten auch alle sofort, worüber ich sprach. Ich habe gesagt, du weißt auch, nächste Woche ist Thor Vergata. Dann haben die auch alle gesagt, ja, ich weiß, Thor Vergata. Dann haben wir alle noch mal kurz darüber geredet. Damals, du weißt noch, wir waren danach noch was trinken. Wir sind dann, was ist passiert? Diese Grund, all das, was ich schon erzählt habe. Und dann sagten alle zu mir, was meinst du, was er macht, der neue Papst? Ja. Und dann habe ich gedacht, er tut mir leid. Weil egal, was er macht, er hat keine Chance. Ja. Also gegen diese Erinnerung hat er keine Chance, gegen diese Performance hat er keine Chance. Auf der anderen Seite sagt dein Kollege zu mir, wieso sagst du das? Er ist sehr viel jünger als damals Johannes Paul II. War. Er ist 11 Jahre jünger. Er ist kerngesund. Also er kann da auf die Bühne hüpfen. Er hat all diese Probleme. Der kann rocken, das ist überhaupt kein Problem. Also der kann singen, der hat eine sehr schöne Singstimme. Er ist gut vorbereitet, weil er hat viele Jahre in seiner Diözese in Peru, in Chiclayo, mit jungen Leuten gearbeitet. Das ist alles andere als neu. Er wird das anders machen, natürlich, jeder hat seinen eigenen Stil. Aber er wird es auf seine Art und Weise machen und warten wir es mal ab. Und ich habe dann gedacht, okay, Thor Vergata,
Nur kurz, weil du ja einmal, weil wir letztes Mal besprochen haben, die größte Sorge ist, es ist zu heiß und alle sind zu leicht bekleidet, es fließt zu viel Alkohol und Journalistinnen und Journalisten warten nur darauf, sowas zu berichten. Ist es eingetroffen?
Nein. Es hat mich sehr überrascht. Die haben sich sehr zurückgehalten. Erstens, weil es auch und ein sehr tragisches Ereignis gegeben hat. Am Freitag vor der Veranstaltung sind die jungen Leute zum Circus Maximus gekommen. Habe ich ja schon erzählt, da gibt es diese große Beichte. Da war auch eine 18-Jährige, die aus Ägypten kam. Die ist auch mit zu den Beichten gekommen. Pascal hieß die, die hat auch gebeichtet und hat danach sich aber nicht gut gefühlt, ist zu einem Krankenstation gegangen, der Malteser, die dort war, hat gesagt, also ich... ist nicht gut. Dann haben die untersucht, haben auch ein EKG gemacht, haben aber nichts gefunden. Die ist dann an dem Abend zurückgefahren in das Gemeindezentrum, wo die übernachtet haben, weil die aus Ägypten kam mit einer Gruppe aus dem Sudan, hat denen eine besonders schöne Unterkunft besorgt. Das war in der Nähe von Genazano. Das ist ein Ort, der dem Papst sehr nahe ist. Also das war schon so eine privilegierte Geschichte, dass sie da hinkommen. Und die ist im Bus gestorben. Also auf dem Weg zurück zu dem Gemeindezentrum hatte sie einen Herzinfarkt, ist danach zum Krankenhaus gebracht worden und ist vor dem Krankenhaus in dem Bus verstorben. Der Papst ist dann informiert worden, dass eine junge Frau, die zum Jubiläum der Jugendlichen gekommen ist, möglicherweise in den Folgen der Hitze im Circus Maximus an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und ich brauchte nicht zu erklären, die Stimmung auf einer großen Jugendparty, wenn du als allererstes mit einem Begehrt beginnen musst und sagen musst, jemand, der, wenn er zu Hause geblieben wäre, vielleicht noch am Leben wäre, der aber einer Einladung eines Papstes gefolgt ist, die ist jetzt tot. Das war ohne jeden Zweifel ein schwerer Dämpfer. Zumal stellen sich kurz darauf raus, dass es eine zweite Tote gab. Oh. Und die Spanierin, die auf dem Weg zum Weltjubiläum ist, ist auch verstorben auf dem Weg dorthin. Also da hatte sich schon so ein Schleier über die ganze Geschichte gelegt. Aber trotzdem, ich habe dann gedacht, jetzt muss er gerade versuchen, diesen 1 Million jungen Leuten an der gleichen Stelle in Thor Vergata eine Möglichkeit zu geben, diesen Abend trotzdem zu feiern. Also das war den ganzen Tag heiß. Die sind wie vor 20 Jahren auch da, 25 Jahren dahin gepilgert. Das ist ein staubiger Weg gewesen. Es gibt wenig Wasser. Die hatten ihre Rucksäcke dabei. Die hatten alle langsam die Nase voll und warteten jetzt seit einer Woche auf das Ereignis, dass der Papst kommt. Und dann habe ich gedacht, wenn der jetzt kommt, dann muss er sich wirklich was einfallen lassen. Und dann hör doch mal an, wie sich das angehört hat.
Buongiorno a tutti. Buona domenica, good morning, buenos dias, et bonjour, guten Morgen. I hope you all rested a little bit. We will shortly begin the greatest celebration that Christ left us, his very presence in the Eucharist. God bless you all, and may this be a truly memorable occasion for each and every one of us. When together, as Christ Church, we follow, we walk together, we live with Jesus Christ. Buona celebrazione tutti.
Ja, Also ich hatte jetzt keine Gänsehaut.
Du merkst aber schon, gemessen an diesem Sturm von Applaus, den du vorher gehört hast, war dieser Theologe halt Theologe. Also er sagt sogar noch den jungen Menschen, jetzt gleich wird es eine Eucharistiefeier geben. Das ist also das Wichtigste, was Christus uns hinterlassen hat. Also du damit, weißt du, damit erreichst du die natürlich nicht. Wenn du zu deiner Tochter da... Verstehst du, was ich meine?
Ja, es war jetzt auch, es fehlte auch so ein bisschen die Musik im Hintergrund, finde ich. Musik macht ja total viel.
Genau. Und wie, ich habe da gestanden und habe gedacht, armer Tropf, das ist jetzt wirklich keine gute Performance. Und dann kam etwas, das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. War ich sehr traurig. Er hatte eine Chance noch. Das ist sozusagen wie ein Elfmeter. Ich weiß nicht, du kennst dich im Fußball, glaube ich, besser aus als ich.
Ich habe keine Ahnung. Frauen-WM, EM habe ich jetzt geguckt, aber ich bin jetzt auch nicht so die Fußballtante, nee.
Gut, aber also ich weiß aber, dass was ein Elfmeter ist. Und das war ein Elfmeter, weil, siehst du, das wissen wir beide auf jeden Fall. Er hatte eine Chance noch, weil Tradition von diesen Treffen mit den Jugendlichen ist, dass die jungen Leute eine Frage stellen und der Papst gibt eine Antwort. Und das, was ich dir vorhin eingespielt habe von Franziskus, war eine Frage von einer jungen Frau gewesen, die hat gesagt, wie soll man sich eigentlich verhalten? Also darf man als Christ hochnäsig sein oder nicht? Und dann hat er gesagt, wie der Papst gesagt, du darfst nie von auf die Menschen herabsehen, es sei denn, du hilfst ihnen auf. Und dieser Papst, Leo XIV., hatte jetzt auch diese Fragen von jungen Leuten und nahm dann einen Zettel in die Hand und las brav eine lange Liturgie diesen jungen Menschen ab, die so kompliziert war, dass auch ich, der ich schon 18 Bücher über den Vatikan geschrieben habe, nicht verstanden habe, was er sagen wollte. Und
er hält sich gern an Zetteln fest, ist mir bisher so ein bisschen aufgefallen. Kann das sein?
Ja, er hält sich gerne an Zetteln fest.
Gibt natürlich Sicherheit, aber...
Ja, das wollte ich noch sagen. Das ist der springende Punkt. Ich glaube, eine Sache habe ich bei diesem Tag verstanden. Ein Prinzip dieses Pontifikates, so wie es auf uns zukommen wird. Es geht ihm nicht darum, alles richtig zu machen. Mhm. Es geht ihm darum, nichts falsch zu machen.
Oh, das ist ja das Angela-Merkel-Prinzip. Wenn du... Das Problem... Manche Menschen machen ja möglichst wenig, um dann auch nicht viel falsch zu machen. Aber dann kannst du halt auch nichts bewegen und nichts richtig machen. Obwohl dich das Thema Frieden beschäftigt ihn doch schon sehr. Also habe ich jetzt so nochmal rausgelesen aus den Berichten über den Weltjugendtag, der kein Weltjugendtag ist.
Nee, du hast ja recht. Ich wollte nur sagen, es gab eine Sekunde, da dachte ich, das ist jetzt, war aus meiner Sicht hochspannend. Du hast schon richtig gesagt, er klebte an dem Zettel. Er las alles von dem Zettel ab. Es gab einen Moment, da braucht er den Zettel beim besten Willen nicht. Und zwar war das, für Katholiken ist das der feierlichste Moment der Messe. Zum Schluss gibt es einen Schlusssegen. Weißt du, dass wir nochmal darüber gesprochen haben, als Franziskus gestorben ist, dass er diese 7 Worte sagen muss. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Benedicat vos omnipotens Deus. Das musste Papst Leo XIV. Am Ende der Messe natürlich auch sagen. Ich habe nicht Theologie studiert, du hast nicht Theologie studiert, aber wir beide kennen jetzt diesen Satz. In dem Augenblick, als der Papst das sagen musste, habe ich gesagt, na jetzt wird er sich endlich mal an die jungen Menschen wenden, ihnen in die Augen schauen und sagen, es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Stattdessen starrte er in die Kladde und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass er diesen Text nicht kennt. Diesen Text kennt wirklich jedes Kindergartenkind, aber aus Angst, glaube ich.
Ich glaube auch. Ich verstehe es auch, also menschlich. Es ist menschlich, dann vor so einer Menge Angst zu haben und stell mal vor, der verhaspelt sich da.
Ja, genau.
Vielleicht hatte der schon immer so eine Prüfungsangst oder so eine, es gibt ja so, also heutzutage in den Schulen wird ja mehr Präsentation geübt, dass die auch mal was vortragen müssen, viel mehr als bei uns früher, denke ich. Weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir haben sowas selten gemacht. Ich finde es bei meinen Kindern gut, dass die mehr lernen müssen, Präsentationen zu halten und wie man aufguckt, selbst in der Grundschule schon, wie man in die Menge guckt, wie man Blickkontakt hält. Da müsste er mal sowas machen vielleicht. Man könnte ihm so einen kleinen Kurs anbieten.
Ich glaube, du hast völlig recht. Ich habe auch gedacht, also ich habe in dem Augenblick gedacht, der kennt die Bilder aus Tor Vergata. Der hat mit Kollegen wie mir und anderen gesprochen. Der wusste, die Erwartungen ist so riesengroß. dass man eigentlich entweder nur eine schlechte Kopie abliefern kann oder was ganz anderes machen muss. Und ich glaube, dass er vor allem gedacht hat, ich darf jetzt hier nichts falsch machen.
Genau.
Das ist das Wichtigste.
Der ist ja so beobachtet. Und stell dir vor, er denkt seine Kritiker mit. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, die Kritiker mitzudenken. Das kennen wir ja auch beide in unserer Arbeit. Weil dann bist du nicht mehr frei.
Ja, aber ich glaube, das war genau der springende Punkt. Ich finde das richtig, was du gerade gesagt hast. Er hat wahrscheinlich seine Kritiker mitgedacht. Er hat gedacht.
Aber ist der Papst?
Ja, aber weißt du, der springende Punkt ist, bis zu Johannes Paul II. Musste ein Papst sowas gar nicht können, weil es sowas gar nicht gab.
Ja.
Kein Mensch hat von Pius dem 12., Paul dem 6., Johannes dem 23., Innozenz dem 8. verlangt, dass er vor 2 Millionen jungen Menschen steht. Nee. Weil es gab keine Weltjugendtage. Es existierte nicht. Johannes Paul II. Hat das Pontifikat geändert, hat gesagt, das führe ich jetzt ein. Das muss ein Papst können. Das heißt, er hat eingeführt, ein Papst muss über seine Grenzen gehen. Er muss aufhören, das zu machen, was Päpste machen, und muss etwas machen, was Päpste normalerweise noch nie gemacht haben. Das war der springende Punkt. Und das hat Franziskus verstanden. Und ich glaube, dass Leo XIV. Unter einem ähnlichen Phänomen leidet wie Benedikt XVI. Der hat auch durch seine Wahl, weil er von so tief unten nach so hoch oben katapultiert worden ist, so viel Hochachtung vor diesem Amt, das man ihm gegeben hat, dass er auf gar keinen Fall irgendetwas machen will, was dieses Amt beschädigen könnte. Ja. Der traut sich einfach nicht zu rocken. Wojtyla war das völlig egal.
Aber und das sind ja immer die charismatischen Menschen, denen alles egal ist. Das ist ja immer der Punkt. Wenn Menschen alles egal ist, was andere über sie denken, dann machen sie einfach und dann werden sie interessant und werden charismatisch.
Genau.
Aber in dem Moment, wenn du überlegst, wenn du es allen recht machst, machst du aber auch niemanden glücklich.
Ja, genau. Ich glaube, dass dieses Katapult, weil ich habe jetzt noch mal in seiner Geschichte nachgeguckt auch und mich auch noch mal ein bisschen mit Kollegen unterhalten. Ich glaube, was wir bisher nicht verstanden haben oder was, glaube ich, weniger verstanden haben, dieser Weg von Prävost, Robert Francis Prevost, ganz nach oben, war so unglaublich unwahrscheinlich. Das war so absolut, das war eine aber Chance Franziskus von 1 zu 1 Million.
Ja, aber Franziskus doch auch.
Nein!
Nicht so unwahrscheinlich?
Nicht so. Also, Papst werden war ja früher ganz einfach. Papst werden musstest du Italiener sein, erstens. Zweitens, Erzbischof von Florenz, Mailand, Venedig, hattest du schon mal Superkarten. Wenn du das nicht warst, vergiss es.
Okay.
Dann kam Johannes Paul II., der erste Pole. Da suchte man Leute, die Erzbischöfe waren in Warschau, in Krakau, in Prag, in Budapest, weil sie Leute wollten gegen das Sowjetimperium. Hätte Prevost keine Rolle gespielt.
Ja.
Dann kam, weil Wojtyla so erfolgreich war, suchte man den besten Kumpel von Johannes Paul II., hätte Prevost auch keine Geige gespielt, weil er den gar nicht kannte. Dann kommt ein Theologe und dann suchen sie jemanden, der ein Praktiker ist. Aber sie brauchen jemanden aus einer großen Diözese. Papst Franziskus hat eine Riesendiözese geleistet. Buenos Aires. Aber Prevost war ja noch nicht einmal Erzbischof. Erzbischof, dann bist du der Chef von jede Menge anderen kleinen Bistümern, sogenannten Suffraganbistümern. Du bist der große Boss. Aber Prevost war nicht Erzbischof.
Nee, es war eine politische Wahl. Ja, das war eine, haben wir ja am Anfang besprochen, dass diese politische Wahl hier auch mit Trump sicher zu tun hatte.
Ja, das eine war Trump und das zweite ist, das kristallisiert sich jetzt erst so langsam raus. Zu diesem Zeitpunkt hatte Opus Dei eine große Macht in Lateinamerika. Opus Dei fand, das ist eine Organisation, nennt man Personalprälatur, sind gegründet worden von einem guten Mann, der hieß Balaguer. Sehr schnell heilig gesprochen worden und die gehören eindeutig in die rechte Ecke. Balaguer war ein Bewunderer von Franco, dem spanischen Generalissimus. Es war ganz klar, dass diese rechte Gruppierung mochte Johannes Paul II., hat die unterstützt, hat Balaguer heilig gesprochen, aber es ist eine klare rechte Gruppierung. Die hatten einen Kardinal auf der ganzen Welt und zwar den von Lima in Peru. Jetzt wird Franziskus gewählt und Franziskus kann mit Opus Dei überhaupt nichts anfangen. Der findet die ganz schrecklich. Aber diese Gruppierung hat in Lateinamerika eine Organisation gegründet, die heißt Solidares Leben, und die haben, wie sich herausstellt, Missbrauch an Kindern und Jugendlichen begangen. Keiner traut sich dagegen aufzubegehren, weil der Kardinal von Lima das ganze Jahr verantwortet und der ist auch noch bei Opus Dei. Aber Franziskus hat nichts mit Opus Dei mehr am Hut. Der braucht jetzt jemanden, der so ehrlich ist, dass er sagt, ich weiß, der Kardinal von Lima, der kann mich fix und fertig machen, aber trotzdem stehe ich auf und rede über diesen Missbrauch. Und das war Prevost. Der kleine, unbedeutende amerikanische Missionar, den keine Sau kennt, sagt, es ist mir völlig egal, dass der große Boss mich zur Strecke bringen kann. Ich melde mich direkt beim Papst und sage, was da läuft, ist ein Verbrechen.
Aber da hat er ja richtig Mut dann. Da hat er nicht drüber nachgedacht, was andere über ihn denken, sondern hat einfach gemacht und ist seiner inneren Stimme gefolgt.
Da hat er richtig Mut gehabt und war ein echter Held. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Und dann tut Papst Franziskus etwas sehr Ungewöhnliches. Er sagt, okay, dieser gute amerikanische Missionar hat bisher absolut alles, was man im Leben falsch machen kann, falsch gemacht. Weil er geht als Missionar nach Peru. Das war völlig idiotisch. Weil der Staatsvertrag, also das Konkordat, legt fest, dass in Peru ein Amerikaner, jemand, der nicht in Peru geboren ist, in der Kirche gar keine Karriere machen darf. Weil der Staatsvertrag sagt, wenn du nicht in Peru geboren bist, kannst du auch nie Bischof werden. Da kannst du immer nur irgendein gemeiner Gemeindepfarrer werden. Ja. Jetzt erfährt Franziskus, dieser Held, der ihn informiert hat über Missbrauch, die großen Bosse aufgedeckt hat, der kann gar nicht Bischof werden, weil er ist ja gar kein Peruaner. Dann sagt er, wisst ihr was? Das ist mir ganz egal. Ich gehe über alle Hindernisse weg, dann machen wir den halt zum Peruaner. Aber ich will den belohnen. Ich will, dass der Mann aufsteigt, dass der Bischof wird. Dann haben seine Mitbrüder gesagt, Heiliger Vater, das ist doch dummes Zeugs. Wir handeln uns einen riesen Ärger mit den Peruanern ein, weil die sagen werden, ihr schummelt mir jetzt einen Amerikaner in eine Bischofskonferenz, indem ihr den hintenrum mal eben zum peruanischen Staatsbürger macht. Lasst das bitte. Und Franziskus sagt, nix, den Typ finde ich super, den befördern wir jetzt. Und so kommt der gute Robert Prevost. Francis Prevost auf den Posten eines Bischofs.
Aber wo ist denn der mutige Mann geblieben, der er da war? Und wo ist er denn heute, wenn er da steht und sich an seinem Zettel festhält?
Weißt du, ich erzähle das deswegen, weil ich glaube, dass diese Distanz von jemandem, der es gewohnt war, in Gummistiefeln Hungernden eine Suppe zu bringen, in den Anden, der sich nie und nimmer hätte vorstellen können, dass er auch nur Bischof wird, weil das eigentlich gar nicht ging.
Und jetzt steht er da.
Dass der da ganz oben steht, ich glaube, dass der da vor diesem Riesensprung eine solche Hochachtung hat, dass er wie gelähmt wirkt.
Ja. Vielleicht da so ein paar Zwischenstufen ganz gut gewesen, meinst du? Andererseits denke ich, also wir haben ja immer über Eitelkeit so ein bisschen philosophiert, so ganz bisschen eitel kam er uns ja auch mal vor. Wir sind alle eitel, das ist gar keine Frage. Aber da hatten wir ja schon das Gefühl, dass er sich da auch gefällt in der Rolle, oder meinst du nicht? Oder meinst du, eigentlich mag er seinen Job nicht?
Also ich weiß aus seinem Umfeld, dass er sich nicht traut, mit den wichtigsten Leuten im Vatikan jetzt offen über persönliche Dinge zu reden. Also er macht seinen Job, macht ihn gut, macht ihn pünktlich, alles gut. Aber alles, was ihn selber angeht, das hält er zurück. Ja. Ich glaube, dass er stolz ist. Ich glaube, dass er auch eitel ist. Ich glaube aber auch, dass er noch nicht begriffen hat, was da passiert ist. Ich glaube, dass er manchmal noch aufwacht und denkt, eigentlich liege ich in meinem, was ich total spannend fand.
Ich will Tennis spielen. Ja.
Nee, ich glaube, das ist gar nicht das, woran er sich erinnert. Weißt du, woran ich glaube, woran er sich erinnert? Ich habe mit einem über Facebook mit einem Peruaner Kontakt gehabt, der ihn ganz gut kennt. Und der hat geschrieben, er hat damals als Bischof von Chiclayo abgelehnt, im Palais des Erzbischofs zu wohnen. Der hatte sich ein Zimmerchen genommen, hat gesagt, ich war ihn mal da besuchen. Das hatte keine 10 Quadratmeter. Das Bett war wie eine Pritsche. Und der hatte da 2-3 persönliche Sachen. Aber im Ganzen war das ein äußerst bescheidenes Zimmer, jede Jugendherberge bietet mehr Luxus. Und dann habe ich gedacht, wenn der manchmal aufwacht, in diesem Palast der Glaubenskongregation von Michelangelo Buonarroti erbaut, in einem Himmelbett, das da steht, und denkt, wie bin ich eigentlich hierher geraten? Also ich war doch gestern noch in den Anden.
Ist das ein Traum? Wann wache ich auf? Ja.
Ich hatte ein Pickup, mit dem, das war, der hatte ein altes Auto, das hat er aber geliebt, das hat er auch selber repariert.
Er fährt ja auch gerne Auto, ne? Ich meine, ein bisschen Ami muss da ja auch drin sein. Ja.
Genau. Ja. Er fuhr da durch die Anden und jetzt steht er auf einmal vor 1 Million jungen Menschen, hat diese liturgischen Kleider an und denkt, und dann habe ich auch noch so eine Erinnerung von all die Leute, was von das, was hier mal vor 20 Jahren passiert ist. Ich glaube, der war wirklich wie eingefroren vor Angst, etwas falsch zu machen.
Das kann ich auch total verstehen. Aber andererseits, ich meine, er ist doch auserwählt. Er hat doch den direkten Draht nach oben. Müsste ihn das nicht ein bisschen beflügeln eigentlich? Man müsste doch total sicher sein, sagen, hier, ich bin von Gott auserwählt und ich spreche jetzt zu all denen da und ich habe eine wahnsinnige Macht. Aber ich meine, die Politiker rufen bei ihm an, haben wir schon besprochen. Er kann sie zusammenbringen, er kann da einen eigenen Ort schaffen, wo Politiker sich austauschen, kann über Frieden sprechen, man hört ihm zu. Das müsste ihn doch eigentlich auch beflügeln, so langsam, denkst du nicht?
Ich glaube, dass das die spannendste Frage ist, die es überhaupt gibt. Also zumindest für mich war das in den vergangenen 40 Jahren die zweite Frage. Ich habe mit zwei Päpsten darüber gesprochen. Der Anlass war ganz einfach. Johannes Paul II. Hatte eine Gebetsbank. Und die Nonnen, die für ihn gearbeitet haben, damals war das noch Nonnen, haben jede Woche, eigentlich täglich, Bittbriefe bekommen von Menschen, die sehr, sehr schwer krank waren. Oder von Angehörigen von Menschen, die sehr, sehr schwer krank waren. Also mit dem Tode gerungen haben. Und die haben in diesen Briefen gebeten, kann der Papst nicht bitte in seiner Morgenandacht für Franz, Eva, Heike, Wilhelm beten? Und dann hat der Papst sich morgens auf diese Gebetsbank gekniet, hat die aufgeklappt, da war so eine Vertiefung drin, und hat diese Briefe rausgenommen und hat die gelesen und dann für die gebetet. Und ich habe dann mal zu ihm gesagt, das ist aber lange her, Heiliger Vater, den habe ich noch mit Heiliger Vater angesprochen, wenn Sie jetzt beten und sagen, ich bete jetzt für Carla, glauben Sie, dass Ihnen der liebe Gott mehr zuhört als jemandem, der in der U-Bahn in Bochum um sein Leben bittet? Ja, glauben Sie, dass Sie...
Gute Frage, sehr gute Frage.
Glauben Sie, dass er Ihnen eher zuhören würde?
Und?
Als jemand anders. Und dann hat er gesagt, ich glaube nur, dass ich sehr viel mehr darunter leide, wenn er mir nicht mehr zuhört, als andere.
Stimmt, weil die anderen rechnen vielleicht eh nicht so damit. Ja, krass. Ja, und die andere Frage?
Das war Johannes Paul II. Und der zweite, mit dem ich darüber gesprochen habe, war Benedikt XVI., der hat das auch gemacht. Also der hat auch vormittags, also ganz früh morgens, diese Andachten gehabt, hat dann gebetet für die Betreffenden. Ich habe dann immer gesagt, was sagen Sie Gott denn? Und der sagte, als erstes möchte ich dir sagen, Gott will nur die Vornamen wissen. Also ich bete nicht für Eva Müller, sondern ich bete für Eva. Weil Gott weiß, welche Eva gemeint ist.
Gut, ja.
Und dann habe ich gesagt, glauben Sie, das gleiche, was ich Johannes Paul II. Gesagt hat, glauben Sie, dass Gott Ihnen eher zuhört, als der Caroline, die gerade auf der Wiese im Park in Hamburg einkaufen geht und betet? Und dann sagte er, anders als Johannes Paul II., ich bin genauso ein Bettler vor dem Herrn wie alle anderen auch.
Auch eine gute Antwort, ja.
Aber ich glaube, diese Frage für einen Papst, was will Gott von mir?
Ja,
was will er jeden Tag von mir?
Beziehungsweise habe ich wirklich hier irgendeinen Vorsprung und deswegen bin ich auch vielleicht in der Pflicht, ein bisschen besser zu beten, vernünftigere Dinge vielleicht, nicht gerade den Ferrari, sondern ein bisschen Weltfrieden.
Genau. Ja, er hatte bei den Frieden, es gab einen Kollegen neulich, der ihn gefragt hat, meinen Sie, dass es nötig ist, dass Sie jetzt nach Gaza fahren? Und da hat er gesagt, es gibt wahrscheinlich verantwortungsvollere Möglichkeiten, damit umzugehen. Der weiß ganz genau, das Sicherheitsrisiko, das da er verursachen würde, wenn er jetzt wirklich in Gaza wäre, wäre auch für die Menschen, die ihn begleiten würden, wahrscheinlich unverantwortlich. Stell dir das vor, der fährt dahin. Ja, es gibt ein Attentat und 10 seiner Begleiter sind tot. Nee. Deswegen, aber richtig ist natürlich das, was du gerade gesagt hast. Die Frage, die er sich stellt, ist, wie weit, was erwartet Gott von mir und wie viel Verantwortung habe ich eigentlich? Und wie weit will Gott, dass ich gehe? Und ich glaube, dass das für jeden Papst, also zumindest für die, die an Gott geglaubt haben.
Glaubst du, es gibt Päpste, die haben nicht geglaubt? Oh, jetzt erschütterst du mein Weltbild.
Da bin ich mir ganz sicher. Also
die wollten einfach Papst werden?
Es gibt jede Menge Päpste, die sagten, ich möchte dieses Amt jetzt genießen. Die wollten also reiten gehen, die hatten Geliebte, die hatten ein schickes Leben. Also die waren eher so in zweiter Linie an dem lieben Gott interessiert. Also es gibt welche, die ganz offensichtlich das überhaupt kein Interesse an Gott hatten, die auch gar keine Ahnung davon hatten.
Gott, ich bin auch so naiv immer, meine Güte. Ich dachte halt wenigstens, die Päpste haben doch irgendwie da den Glauben noch nicht verloren.
Alles. Aber ich glaube, dass Franziskus da auf seine Art und Weise eine Antwort gefunden hat und gesagt hat, Gott will, dass ich mich um die kümmere, um die sich keiner kümmert. Und das muss ich so lange machen, solange ich lebe. Und ich glaube, dass Leo der 14. gerade in dieser Phase ist, dass er sagt, was will er? Ja. Was soll ich tun? Wann soll ich das tun? Mit welchem Nachdruck sollte ich das tun? Und ich glaube, dass er da noch keine richtige Antwort weiß.
Das ist ja eine schwierige Zeit. Also allein weltpolitisch ist diese Zeit ja schon der Wahnsinn, wenn wir dann jetzt noch Klimawandel und sowas mit einbeziehen. Was gibt's noch? Was habe ich vergessen? Also das ist ja für alle, gerade auch für alle Politikerinnen und Politiker, ist ja eine schwierige Zeit. Das ist für ihn natürlich auch. Und es gibt ja keine Probezeit für Päpste. Das wäre vielleicht mal...
Ja, stimmt.
Könnte er so ein bisschen 3 Monate Papst sein und ein halbes Jahr und dann sagt, ach, wisst ihr, vielleicht.
Oder man.
Suchen wir doch einen anderen. Wieder Konklave. Können wir wieder jeden
Tag. Genau, das geht. Ja, genau, das geht halt nicht. Das ist schwierig. Aber das stimmt. Also ich glaube, dass ich habe bei diesem ganzen Jubiläum der Jugendlichen gedacht. Auf der einen Seite weiß er, dass er eine Wahnsinnsgelegenheit hat, der Welt zu zeigen, wir können das, wir können Menschen begeistern, wir können junge Menschen ansprechen, wir können junge Menschen zusammenbringen. Das hat ja auch immer einen politischen Punkt gehabt. Also stell dir mal vor, es gibt, kennst auch Straßenwahlkämpfe in Deutschland, also wie viele Lokalpolitiker versuchen, irgendwie mal junge Menschen anzusprechen.
Den Kugelschreiber zu geben und dem Kind einen Luftballon, und dann steht da AfD drauf und du denkst, okay, wie über nehme ich jetzt meinem Kind den Luftballon wieder weg.
Ja, genau. Genau. Also das ist, und dann hast du die Gelegenheit als Politiker zu sagen, ich stehe 10 Sekunden neben einem Papst, aber vor 1 Million junger Menschen. Diese Chance kriegst du nie wieder in deinem Leben. Selbst in andere Veranstaltungen, es gibt ja keinen anderen Veranstalter, der so viele Menschen auf die Beine bringen kann. Also deswegen denke ich, ist schon gelungen. Also das war schon eine gelungene Veranstaltung. Es war halb so viele wie 2000. Okay, vor 25 Jahren war es 1 Million mehr.
Und nur 2000 ungefähr aus Deutschland habe ich heute in der Süddeutschen gelesen. Also knapp 2000 Deutschland, sehr wenig. Also Kritiker sagen, okay, das hängt damit zusammen, dass die Deutschen mit der katholischen Kirche gerade nicht ganz so im Glück sind. Wie interpretierst du das?
Ja, also es gibt, die Zahlen sind insofern ein bisschen schwierig, weil es gibt, hat Anmeldungen gegeben. Du konntest dich also anmelden. Das hat einen ganz simplen Grund. Die hat die Weltjugendtage haben eigentlich eine ganz einfache Lösung gefunden. Die haben gesagt, wir machen sowas wie ein Versicherungspaket. Das kostet 15 Euro. Das ist jetzt keine große Geschichte, aber das ist so wie eine Auslandsversicherung. Also für diese 4 Tage sind die jungen Menschen dann, wenn es einen Krankenhausaufenthalt gibt, also wenn irgendwas passiert, Haftpflicht, also die sagen dann, verkaufen den jungen Leuten, also in der Regel natürlich den Eltern, so ein Generalversicherungspaket. Das ist wie ein Eintrittsticket. Aber damit verbunden ist natürlich kein Eintrittsticket, sondern es ist eine Versicherung. Die kann man abschließen, muss man aber nicht. Das heißt, auszurechnen, wie viele Menschen aus welchem Land tatsächlich bei so einem Ereignis sind, ist sehr, sehr schwer. Okay. Weil natürlich kann eine eisessende Rom-Urlauberin, die zu ihrer Freundin sagt, weißt du was, ich habe gehört, da gibt's heute eine riesen Party. Genau. Wir nehmen die U-Bahn. Genau, und fahren da mal raus. Dann ist sie einfach da. Ist in keiner Statistik erfasst. Kein Mensch weiß, ob die da gewesen ist oder nicht. Also die kann man auch nicht mehr erzählen.
Einlass, auch keine Taschenkontrolle, nichts. Also nichts, wo du unter den Scanner mal dein Ticket halten musst und so.
Nein, Tickets gibt es nicht. Aber es gab natürlich Scanner. Es ist, gab einen sehr hohen Sicherheitsaufwand. Ich muss wieder mal sagen, ich finde es, ärgere mich immer, wenn die Italiener dafür gescholten wurden. Sie können nicht organisieren. Auch dieses Mal wieder haben die eine super Organisation hingestellt. Es haben also, es hat die Scanner gegeben. Es ist nichts passiert. Es hat keine Zwischenfälle gegeben. Okay. Es hat weder Alkoholexzesse gegeben. Es hat keine Gewalt bei einem Fußballspiel mit 15.000 Menschen. Gibt schon jemand, der dem anderen auf die Rübe haut. Das ist ein Ereignis, in dem 200 Mal so viele Leute da waren. Es ist überhaupt nichts passiert. Und es hat keine Zusammenhänge.
Und jetzt ist ja nur die Frage, wie viele Menschen jetzt in den nächsten, im nächsten halben Jahr dann noch in Richtung Priesteramt sich anmelden und so, hast du mir ja mal erzählt, dass da der Erfolg daran bemessen wird, wie es um den Nachwuchs steht. Was ist deine Prognose?
Ich glaube, dass er das nicht wirklich geschafft hat. Mhm. Also so diese, weißt du, das gehört sozusagen zu meinem Leben, mit jungen Menschen zu sprechen, die darüber nachdenken, Priester zu werden, weil die manchmal... Die reden mit mir und erwarten auch so, es gibt so ein paar komische Sachen, die in meinem Leben normal geworden sind. Also, was mich am meisten überrascht hat, ganz am Anfang war, manchmal, wenn ich mit dem Flugzeug nach Deutschland oder so geflogen bin, wir sind gelandet und ich habe dann bin da ausgestiegen, kamen manchmal junge Männer oder Frauen zu mir oder auch ältere Männer und Frauen und sagten dann, ach, Herr Englisch, wir wollten uns nur noch mal bedanken, dass Sie auch da waren. Ja, warum? Das kennen Sie aus dem Fernsehen. Ja, wir haben Sie erkannt. Also Sie sind doch dieser Papstexperte. Und ich wollte einfach nur mal sagen, vielen Dank, dass Sie auch in dem Flugzeug waren. Ich habe gesagt, ich habe doch gar nichts getan. Ich habe Ihnen weder den Koffer angereicht, noch Ihnen Kaffee ausgegeben. Wofür bedanken Sie sich bei mir? Und dann sagen die immer, ach, wissen Sie, als ich Sie gesehen habe, ich gesagt, das Flugzeug stürzt nicht ab. Wenn der Vatikan-Typ da ist, da kann da nichts passieren.
Aber vielleicht will Gott dich besonders schnell bei dir haben. Kannst du ja auch nie wissen.
Also ich glaube weder das eine noch das andere, aber wie gesagt, es ist in meinem Leben normal, dass Menschen mich anquatschen und sagen.
Was sind denn die anderen, die Top 3 jetzt? Also das war Nummer 1. Was sind die anderen beiden Dinge, die in deinem Leben normal sind geworden sind, wo ich denke, das kann alles nicht wahr sein?
Also das Zweite ist natürlich, dass es wirklich, dass junge Männer darüber nachdenken, dass sie Priester werden wollen und mich dann fragen, was meinen sie?
Was halten sie davon? Guckst du den erstmal an und machst du das individuell oder sagst du generell unbedingt, die katholische Kirche braucht welche?
Nee, ich sag dann meistens immer, ich bin einfach der falsche Ratgeber. Ihr müsst jemanden suchen, der da kompetenter ist als ich. Ich kann das einfach nicht. Okay. Ich bin auch die falsche Person, weil ich gehöre auch nicht dazu. Und dann sagen die, ja, deswegen wollen wir gerade mit Ihnen reden.
Auch.
Weil sie nicht dazu gehören. Und ich weiß dann immer nicht so recht, was ich sagen soll. Also meistens sage ich ihnen, also. Ich würde mir das sehr genau überlegen. Ich würde mir sehr genau überlegen, ob das einfach so eine Sache ist, die ihr euch mal überlegt habt, oder ob das etwas ist, von dem ihr denkt, das trägt viele Jahre, weil das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Es ist ein Leben, von dem man weiß, dass man das für andere leben muss. Mhm. Also man ist da nicht muss da ganz viele Privilegien noch abgeben. Also das passiert. Komischerweise habe ich noch ganz selten passiert, dass mich junge Frauen darauf ansprechen, ob die Nonne werden wollen. Das gibt's auch, aber es passiert leider sehr, sehr selten. Ich habe diese Diskussion.
Von den leider ist auch schön.
Ja, also ich fand das. Ich hätte gerne. Also bin häufig in Nonnenkloster gewesen, habe mich ganz oft mit Nonnen schon unterhalten. Es gibt ein ganz lustiges Kloster, da werde ich so alle paar Jahre mal eingeladen. Das ist ein sehr großes Kloster, das ist in der Nähe von irgendwo mitten in der Nähe von dem Raum von Mannheim. Und ich fand das immer, ich bin da gerne hingegangen, ich mache da Vorträge. Und wenn man da reinkommt, steht im Eingangsbereich eine riesige Buddha-Figur.
Was?
Und ich habe den beiden Nonnen dann immer gesagt, ich verstehe euch nicht, das ist doch ein Buddha. Und da sagen, ja, also unsere normale Meditation, also Meditation, wie das Franz von Assisi getan hat, oder das zieht nicht so richtig, aber wir haben jetzt also fernöstliche Meditation mit Kolleginnen, die das also können, die machen also so buddhistische Meditation, und da sind die Kurse immer rappelvoll, und das machen wir hier bei uns im Haus, und wir sind ja so interreligiös und so, und für uns ist das völlig okay.
Total sympathisch, Grüße gehen raus nach Mannheim, super.
Ja, also wenn ich die alten Damen nochmal sehe, dann, ich kann mich daran erinnern, dass ich zuerst so ein bisschen frappiert war, weil dieses ganze Kloster voller Buddha-Statuen waren, aber.
Ich bin so aus dem Baumarkt zu diesen.
Meditation ist Meditation, also ja, wie gesagt. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergehen wird mit unserem Leo nach dieser Erfahrung jetzt. Ich glaube nicht, dass er mit sich selber so ganz zufrieden ist. Ich weiß, dass er mit Freunden darüber gesprochen hat und gesagt hat, man wirft mir, bevor ich lese, alles ab. Ja. Ist das wirklich so schlimm? Da sagt jetzt natürlich keiner, das ist nicht gut, sondern alle sagen, nee, wenn das dein Stil ist, dann lass das mal. Also ich bin der Meinung, er hat schon gemerkt, dass er das eigentlich nicht sollte, weil ich habe mich gewundert, bevor als das Jubiläum der Jugendlichen angefangen hat, gab es einen Gottesdienst, da sollte er nicht sein, das sollte nur der Cheforganisator sein, er machte diesen Gottesdienst, aber Leo hat schon gemerkt, was für ein Spirit da herrscht, der ist dann einfach gekommen, ist mit dem Papamobil durch die Gegend gefahren, hat die alle gegrüßt. Und da hatte er keine Kladde dabei. Und da hat er auch, also ohne Zettel abzulesen.
War drauf.
Genau, hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir brauchen euren Enthusiasmus. Das war schon toll. Ja. Aber er hat dann, wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, ich glaube, er hat so viel Angst, etwas falsch zu machen, dass er dann gedacht hat, nee, doch lieber wieder mein Zettel.
Aber er hat niemanden, in seinem Umfeld, der ihm wirklich mal ein bisschen auch kritische Tipps gibt, offensichtlich, weil du gerade sagtest, dann sagen alle, nee, super, ist halt dein Stil. Also er hat niemanden so bei sich.
Das ist bei Päpsten völlig normal. Ja, ich habe noch nie einen Papst erlebt, der jemanden bei sich hatte, der sich getraut hat, ihm mal wirklich Tag alles zu sagen. Das ist sehr, sehr schwierig. Was komisch ist, ist, dass er so eine Einsamkeit auch sucht, weil mich wundert das jetzt immer mehr. Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Papst auf dem Papamobil allein ist. Ach so. Das ist super, super, super ungewöhnlich.
Wer ist
denn da sonst?
Bodyguards oder wer ist dahinter?
Nee. Sein Sekretär oder irgendein enger Mitarbeiter. Das heißt, in 99% der Fällen fährt der Papst auf dem Papamobil und daneben steht der Sekretär. Das ist der Sekretär von Papst Leo XIV. Heißt Edgar. Das ist ein junger Peruaner. Der soll sehr konservativ sein. Und ich vermisse den immer, weil neben Benedikt XVI. Hat immer Dr. Georg Genswein gestanden.
Ja, genau.
Auch aus einem ganz simplen, praktischen Grund. Wenn der durch die Menge fährt, weißt du ja schon, werden entweder Babys geworfen. Und wenn gerade nicht Babys geworfen werden, dann bekommt er Schals. Dieses Mal hat ihm jemand eine Orange zugeworfen. Der hat er total super gestoppt. Oder weißt du, das sind Leute, die haben ihm einen Brief geschrieben. Oder jemand hat eine Torte gebacken. Oder wie auch immer. Und deswegen steht da immer der Sekretär neben und nimmt diese ganzen Sachen an.
Hat so einen großen Sack vom Weihnachtsmann, wo alles reintut.
Genau. Und aus irgendeinem Grund will Leo der 14. Naja. Da steht er alleine. Ja. Die sind auch schnell gefahren. Diesmal muss ich sagen, durch die Menge, weil ich glaube, die haben sie absichtlich verhindern wollen, dass Leute an ihm zerren oder ihn festhalten. Also das war ein Ticken zu schnell.
Das ist ein bisschen menschenscheu. Aber ich meine, wer Priester wird, der sucht ja jetzt auch nicht unbedingt die große Party, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen.
Ja,
da ist ja vielleicht
stimmt.
Schon jemand, der lieber auch für sich ist. Also entscheidet sich ja schon mal gegen Familie, das ist schon mal klar. Klar, für eine Gemeinschaft mit anderen Männern. Aber ja, also ist jetzt nicht jemand, der es dringend braucht, weil es ist ja ein einsamer Job. Eigentlich.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also ich habe auch gerade so mal nachgedacht, geht der wohl gerne auf Partys? War diese Party einfach ein Ticken zu groß? Aber weißt du, was schrecklich ist? Wir hatten eigentlich vorgenommen, heute uns über die Ordensfrauen
wir wollten über Klöster. Wir waren ja gerade schon bei den Nonnen. Wir haben ja nächste Woche auch noch Zeit.
Nächste Woche. Und ich habe auch gedacht, ich bin mal gespannt, wie jetzt das weitergeht mit dem Leo in den nächsten Tagen. Jetzt geht's ja wieder los und jetzt wird's ja auch politisch wieder interessant. Ja. Und jetzt wird er wahrscheinlich auch seine ersten Reisen ankündigen. Es soll ja im November dann in die Türkei gehen und ich glaube, jetzt kommt so langsam, nachdem die große Party vorbei ist, so ein bisschen wieder Alltag, aber ich bin gespannt, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Vielleicht beobachten wir beide das mal, ob unsere Idee, dass der Gute vielleicht einfach nicht alles richtig, aber auf keinen Fall irgendwas falsch machen will, vielleicht doch richtig ist.
Vielleicht noch einen Präsentationsworkshop noch und ein bisschen so über vor Publikum sprechen und einfach sich mal sagen, hey, ich bin der Papst, mir kann keiner was. So, bisschen Superman-Feeling noch. Das wünschen wir ihm.
Ja, und meine Liebe, die Zeit, dass du nach Rom kommst, rückt ja immer näher.
Oha, ja, das ist ja wirklich, naja gut, wir haben jetzt August, dann kommt der September und dann kommt der Oktober.
Genau.
Ist die Reise eigentlich voll? Ja.
Ja, es ist rappelvoll. Es gibt auch keine Plätze mehr. Und wir dürfen auch nicht mehr sagen, dass die Leute darum bitten können, mitzukommen, weil es gibt keinen Platz mehr. Es geht nicht. Wir müssten mal überlegen, ob wir mal irgendwann nächstes Jahr eine neue machen. Aber wie gesagt, jetzt gibt es nicht mehr.
Jetzt gucken wir erstmal, wie das so wird.
Ja, ich bin doch gespannt, wer da kommt.
Gespannt.
Ja, ich auch, meine Liebe. Weißt du denn schon, was du anziehst? Kommst du mit deiner Adidas-Jacke?
Ich habe mir überlegt, ich könnte mir das Italien-Trikot der Fußball, der deutschen Fußballfrauen, das ist so grün mit so Blumen, das gefällt mir gut. Das könnte ich als meine Adidas-Jacke anziehen.
Meinst du, das kann man irgendwo kaufen?
Ja, natürlich, überall.
Ach so, okay, gut, dann muss ich mir ja, dann bin ich, dann darf ich ja nicht gegenüber dich, dann darf ich gegenüber dir nicht abfallen. Ich habe schon überlegt, ich könnte, der Papst hat ja jetzt verraten, wer sein Friseur ist.
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Ein Peruaner.
Ein Peruaner, ne? Der hat ihm immer die Haare geschnitten und hat ihn angerufen und hat gesagt, ich kann leider nicht mehr zu Ihrem Friseurladen kommen, aber kommen Sie doch zu mir in den Apostolischen, also jetzt in den Palast der Glaubenskongregation. Ich habe gedacht, vielleicht lasse ich mir von dem vorher die Haare schneiden. Meinst also damit du? Ich nicht ganz so abfalle von alle. Dir, genau.
Ja, ich weiß nicht, wenn ich mit einer Adidas-Jacke ankomme, musst du nicht zum Friseur. Aber ich werde bestimmt kein Abendkleid einpacken, das brauche ich nicht, ne? Nee. Wir gehen abends immer essen.
Ja. Ja, wir gehen aber schick essen. Also ach vielleicht so. Nimmst du, ja, ich glaube, mach's doch mal so, nimm's doch einfach mal mit, wenn du es da nicht brauchst. Dann kaufen wir zusammen eins.
Oh ja, das fair. Wir haben auch so viel Zeit, ne? Weil wir von morgens bis abends überall durch Rom rennen. Nein, doch,
das schaffe ich. Ich kenne dich mal, du machst doch Power Shopping in ein paar Minuten. Nee, ich bin mir sicher,
Shopping,
dass du was.
Ich bin keine Shopping Queen, aber ich habe irgendwo in den hintersten Ecken meines Kleiderschranks habe ich was Schickes. Ich würde es da mal rausholen.
Ja, nimm es mit. Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, Gott, ich sag dir.
Meine Liebe. Nun
denn, dann hören nächste Woche, wir uns nächste Woche und dann erhole ich mal von diesem bewegenden Wochenende.
Stimmt.
Und habt eine schöne Restwoche.
Bis danke dir. Bald. Mach's gut, meine Liebe.
Tschüss.
Ne? Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Klehn. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.